D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Der Podcast.
Sekte, Glaubensgemeinschaft, religiöse Gruppe. Wie nennt man sie denn jetzt? Das haben wir uns in der D-Radio Wissen Redaktion auch gefragt. Misha Anouk nennt sie eine Sekte und er hat sie verlassen. Er war Zeuge Jehovas, ungefragt, denn seine Eltern waren es auch und sind es noch. Durch seinen Ausstieg hat er seine Familie und seine früheren Freunde verloren. Sein Weltbild musste er komplett überarbeiten und er hat viele Jahre gebraucht, um sich ein neues aufzubauen. Über all das hat er ein Buch geschrieben. Darüber habe ich mit ihm gesprochen. Mein Name ist Manuel Unger, schön, dass ihr dabei seid.
D-Radio Wissen.
Misha Anouk heißt noch nicht lange Misha Anouk. Bevor er den Namen seiner Frau angenommen hat, kannte man ihn vor allem als Poetry Slammer und Autor unter seinem Geburtsnamen, Misha Sarim Verolé. Bevor er auf Bühnen stieg und Menschen zum Lachen brachte oder Bücher schrieb, hat er ein ganz anderes Leben gelebt. Damals.
Wenn Misha Anouk an eurer Tür klingelt und ihr öffnet, dann steht da ein ganz normaler Typ. Jahrgang 1981. Bart, runde Brille, einer, der mal lächelt und mal nicht.
Hallo, wie geht's?
Wären ein paar Sachen in Misha Anouks Leben anders verlaufen, dann würdet ihr vielleicht einer ganz anderen Person die Tür öffnen. Dann würde Misha Anouk vermutlich einen schlecht sitzenden schwarzen Anzug tragen, in der Hand eine Zeitschrift und im Gesicht dieses ganz und gar unerschütterliche Lächeln.
Guten Tag, kennen Sie eigentlich schon den neuen Wachturm?
In diesem anderen Leben wäre Misha Anouk ein Zeuge Jehovas. Misha Anouk hat sich gegen dieses Leben entschieden.
Keine Zeit, sorry.
Seine Eltern sind Zeugen Jehovas. In Misha Anouks Kindheit gab es kein Weihnachten und kein Ostern und das feiern die Zeugen Jehovas nicht. Auch Geburtstage wurden nicht gefeiert. Diese Kindheit vergleicht Anouk mit dem Leben eines Wellensittichs, dem es in seinem Käfig eigentlich ganz gut geht, der gar nicht auf die Idee kommt, dieses fremdbestimmte Leben in Frage zu stellen.
Wählte man mich, die ersten 12, 13, 14 Jahre meines Lebens zu beschreiben, ich würde vom Sittich erzählen. Ich war ein Sittich. Ein völlig durchschnittlicher Zeuge Jehovas.
Aber es kam anders. Misha Anouk ist schon lange nicht mehr bei den Zeugen Jehovas. Warum er nicht mehr dabei ist und wann er zum ersten Mal seinen Geburtstag so richtig gefeiert hat, das erzählt er in dieser Redaktionskonferenz.
Ja, und bevor Misha es krachen lassen durfte, war er also Zeuge Jehova. Wie wir gerade gehört haben, feiert man da keinen Geburtstag, kein Weihnachtsfest oder Ostern. Überhaupt war da so einiges bei ihm anders. 1981 ist er in Gibraltar geboren. Da man weiß, dass Zeugen Jehovas Bluttransfusionen ablehnen, liegt die Frage nahe, ob er klassisch in einem Krankenhaus auf die Welt gekommen ist oder bei einer Hausgeburt.
Nein, ich bin in einem Krankenhaus zur Welt gekommen. Auf Gibraltar gibt es Krankenhäuser, nicht nur Affen. Und meine Eltern haben dann vorgezogen, dann doch den normalen Weg zu wählen. Und wie das Glück so möchte, bin ich dann doch nicht wie geplant am 25. Dezember zur Welt gekommen, was im englischsprachigen Raum ja quasi der Heiligabend ist, sondern eben doch am 10. Dezember, sodass ich Gott sei Dank meinen Geburtstag nicht auch noch auf Weihnachten gelegt habe.
Was ja damals überhaupt gar keine Rolle gespielt hätte, wie wir gerade eben gehört haben, denn die Zeugen Jehovas, die feiern weder Geburtstag noch Weihnachten und deine Eltern sind Zeugen Jehovas, das heißt, du bist so aufgewachsen und ich habe natürlich extra auch nach dieser Hausgeburt gefragt, denn die Zeugen Jehovas lehnen ja zum Beispiel eine Bluttransfusion ab und deshalb war mir auch gar nicht klar, ob die Kinder von Zeugen Jehovas ganz normal, in Anführungsstrichen, in einem Krankenhaus auf die Welt kommen oder ob auch das abgelehnt wird. Aber du bist in einem Krankenhaus aufgewachsen, das haben wir jetzt schon mal gehört. Und wir wissen, dass du in Gibraltar zur Welt gekommen bist. Das heißt, du bist Brite, hast sogar einen englischen Pass. Warum habt ihr damals da gelebt? Was hat dein Vater gemacht?
Meine Eltern waren zu dem Zeitpunkt Missionare für die Zeugen Jehovas. Die haben sich nämlich an der Theologischen Hochschule der Zeugen Jehovas, der sogenannten Gilead-Schule in New York, kennengelernt und hatten beide das Ziel eben für die Wachturmgesellschaft, die der Verlag ist, der den Wachturm und in der Wache produziert, tätig zu werden. Und dort haben sie dann in einem sechsmonatigen Crashkurs alles gelernt, was man wissen muss, um als Zeugen Jehovas-Missionär arbeiten zu können. Und dann war meine Mutter zunächst 2 Jahre in Paraguay. Mein Vater war in Marokko und dann haben sie sich nach 2 Jahren getroffen, haben geheiratet, sind nach Gibraltar transferiert worden und dort kam ich dann irgendwann.
Das heißt also, Gibraltar ist jetzt keine Hochburg der Zeugen Jehovas, sondern eher Land, was missioniert werden muss.
Zu dem Zeitpunkt war das so, genau, da gab es eine kleine Versammlung, also bei den Zeugen Jehovas heißen die Gemeinden eben Versammlungen, die sich dann im Königreichssaal treffen, und so eine kleine Versammlung gab es in Gibraltar und die haben sie unterstützt.
Ja, ich meine, Gibraltar ist halt winzig klein, da kennt wahrscheinlich das jeder jeden. Wie viele Zeugen Jehovas gibt es denn da oder gab es damals da?
Ich glaube, damals gab es so um die 100 gab es damals. Mittlerweile dürften es ein paar mehr sein, aber es ist natürlich nach wie vor eine kleine Halbinsel. Und da gibt es natürlich jetzt nicht so viel wie in Deutschland zum Beispiel.
Vor allem für dich spielt diese Zeit wahrscheinlich weniger eine Rolle, denn als du 3 Jahre alt bist, gewesen bist, seid ihr dann nach Bielefeld gezogen. Was ist so deine allererste Kindheitserinnerung? Ist das eine, die von den Zeugen Jehovas geprägt ist?
Das kann ich jetzt gar nicht so genau sagen, denn so meine ersten Kindheitserinnerungen spielen sich, glaube ich, eher in der ersten Wohnung ab, in der wir in Deutschland waren. Ich weiß allerdings davor noch, dass wir viel umgezogen sind, bis wir in Deutschland gelandet sind. Und dort erinnere ich mich schon so ein bisschen an die verschiedenen Königreichssäle, witzigerweise. Also ich erinnere mich gar nicht so sehr an die Städte, in denen wir waren, aber ich habe immer wieder so Bilder vor Augen, wie wir in einem Königreichssaal waren.
Was ist ein Königssaal? Wie sieht der aus? Wie kann ich mir den vorstellen?
Letztendlich, also abgesehen davon, dass es jetzt nicht überall komplett einheitlich ist, muss man sich das wie einen nett eingerichteten Seminarraum vorstellen. Dort gibt es Stuhlreihen, je nach Größe der Versammlung mehr, mal weniger. Ganz vorne ist eine Bühne, auf der ein Pult steht mit einem Standmikro und einem Tisch mit mehreren kleinen Stühlen. Und an der Wand dahinter ist nicht etwa wie in der Kirche, der evangelischen Kirche oder der katholischen Kirche, ein Kreuz, sondern eine sogenannte Jahreslosung. Das ist dann ein Bibeltext, der auserkoren wird, die Zeugen Jehovas durchs Jahr zu begleiten. Der steht dann in großen Lettern an der Wand hinter der Bühne. Und auf der Bühne steht dann ein Redner, der rekrutiert sich dann aus den Reihen der männlichen Mitglieder der Versammlung, und die halten dann verschiedene Workshops oder Ansprachen, um es mal ganz einfach auszudrücken.
Also es ist wirklich eigentlich, ist es ein Seminarraum oder ist es wirklich der kirchliche Raum der Zeugen Jehovas?
Es ist schon der kirchliche Raum, also es ist natürlich auch eine heilige Stätte, kann man so sagen, aber es hat eben mehr einen Seminarraumcharakter, weil Zeugen Jehovas nicht so viel Wert legen auf Reliquien und ähnliche Dinge.
Und wann hast du wirklich das erste Mal realisiert, dass du Zeuge Jehova bist?
Ja, das wird in der Grundschule gewesen sein, da ich ja zuvor nichts anderes kannte. Also für mich, ich wusste zwar natürlich, dass es Menschen gibt, die keine Zeugen Jehovas sind, aber für mich war die Normalität mein Zeugen Jehovas Leben und natürlich die Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin, und alle Menschen, die ich kannte vor der Grundschule, waren im Prinzip Zeugen Jehovas. Also ich glaube, das war dann in der Grundschule, als ich gemerkt habe, okay, es gibt andere Menschen, die sind keine Zeugen Jehovas. Und dann natürlich erst recht, als das erste Mal mein Geburtstag um die Ecke kam und ich wusste, ich muss mich jetzt erklären, ich muss erklären, weshalb ich nichts mitbringe und weshalb ich keinen Geburtstag feiere.
Ihr hört die D-Radio Wissen Redaktionskonferenz. Der Buchautor, Poetry Slammer und Blogger Mischa Anouk war Zeuge Jehova. Er ist ausgestiegen. Wir haben gerade schon einen ersten Einblick in sein Leben bekommen. Er ist in Gibraltar geboren und in einer Familie aufgewachsen, die vom Glauben der Zeugen Jehovas geprägt war. Seine Kindheit beschreibt er so.
Sehr ambivalent. In erster Linie war es eine glückliche Kindheit. Ich hatte Gott sei Dank Eltern, die im Großen und Ganzen wirklich alles getan haben für mich und meinen Bruder, damit wir alles haben, was wir brauchen. Wir sind zweimal im Jahr in Urlaub gefahren, einmal im Jahr zu meinem Großvater nach Südfrankreich und dann im Herbst oft an die Nordsee. Wir haben am Wochenende ein Video ausgeliehen und einen Film geschaut, oder wir sind in den Wald gegangen. Mein Vater hat häufig Dinge für uns sich ausgedacht, die er mit uns im Wald spielen konnte. Also von der Seite her hatte ich eigentlich eine relativ normale, wenn nicht sogar sehr glückliche und behütete Kindheit. Und dann gab es eben noch den anderen Aspekt, dass die restliche Zeit meines Lebens, also meines Alltags, komplett davon geprägt war, Jehova zu dienen. Das ging also so los, wenn ich jetzt mal einfach mal die Woche durchspiele, dass man am Anfang der Woche haben wir uns mit der Familie zusammengesetzt und haben ein Buch oder eine Zeitschrift der Wachtumgesellschaft gemeinsam durchstudiert. Das heißt, wir haben dann ein Kapitel genommen, das dann in der kommenden Woche in der Versammlung dran wäre, und haben das gemeinsam dann schon mal studiert.
Damit ihr vorbereitet wart, ja?
Ganz genau, in Vorbereitung eben auf die Zusammenkünfte der Zeugen Jehovas.
Wie oft kommt der Wachturm denn eigentlich raus?
Der Wachturm kommt mittlerweile nur noch einmal im Monat raus und enthält dann eben mehrere Studienartikel. Früher waren das öfter, da war das alle 2 Wochen.
Da hatte man ein bisschen mehr zu tun, sich dann vorzubereiten, ja?
Ja, inhaltlich hat sich natürlich schon einiges nach unten bewegt. Die Frequenz ist deutlich niedriger geworden, das muss man schon sagen, ja.
Und was hast du dann als Kind gelernt?
Im Prinzip das Gleiche wie die Erwachsenen. Das heißt, es gab natürlich dann Fragen, die mein Vater gestellt hat, die dann, als wir jünger waren, speziell auf uns zugeschnitten waren. Aber je älter wir wurden, desto mehr wurden wir dann eben auch an die ganz normalen Themen herangeführt. Da wurde dann keine Ausnahme gemacht. Im Gegenteil, wir sollten ja auch uns an der Diskussion der Erwachsenen beteiligen. Und dann am Anfang war das natürlich, dass wir dann irgendwie ein Wort gesagt haben, was als Antwort gerade passte. In der Regel war das erste Wort dann natürlich Jehova, was als Antwort auf vieles funktionierte. Später war das dann, dass wir einen Satz vorgelesen haben, der dort stand und den wir unterstrichen hatten. Und je älter wir wurden, sollten wir natürlich dann versuchen, in eigenen Worten genau die Meinung wiederzugeben, die die Wachturmgesellschaft vorgegeben hat.
Und dein Vater war ein richtig hohes Tier bei den Zeugen Jehovas. Das ist schon hierarchisch aufgebaut, oder?
Ja, ja, das hat schon also eine strenge Hierarchie. Sie selber behaupten ja, dass die Zeugen Jehovas Organisation eigentlich recht flach hierarchisch aufgebaut ist, dass menschlich keiner mehr zählt als der andere. Das ist zwar im Prinzip richtig, es wird jetzt niemand so richtig offiziell auf den Podest gehoben, aber selbstverständlich sind diejenigen, die lehren dürfen, auch automatisch prominent. Und es wird auch ganz genau festgelegt, wer überhaupt was lehren darf. Das heißt, man darf als einfaches Mitglied überhaupt nicht selber zum Lehrkörper beitragen. Man darf jetzt nicht sagen, oh, ich habe jetzt in der Bibel dies entdeckt und ich glaube, das ist ein interessanter Gedanke. Ich würde das gerne mal vorstellen. Das geht nicht.
Das heißt, in deinen Studien dann auch im Wachturm hast du eigentlich nur die Inhalte schon vorgekaut bekommen, aber durftest gar keine Fragen stellen, ja?
Ja, man durfte Fragen stellen, aber man sollte dann mit der Antwort zufrieden sein, die man bekam natürlich. Also Fragen darf man immer stellen, aber man muss dann eben das akzeptieren, was man als Antwort bekommt.
Fragen habe ich jetzt auch an Nail Al-Saidi aus der D-Radio Wissen Redaktion. Du hast ein paar Fakten zu den Zeugen Jehovas mitgebracht. Erstmal will ich von dir wissen, wie du denn die Zeugen Jehovas bisher in deinem Leben erlebt hast und wie sie dir begegnet sind.
Also ich glaube, ich bin, glaube ich, der Einzige, bei dem sie noch nie geklingelt haben. Ich weiß, ist dir schon mal passiert?
Dass sie? Ja, mir ist es schon passiert.
Okay, vielleicht ist meine Haustür nicht einladend genug. Nee, aber klar, ich kenne sie natürlich aus der Kindheit. Ich komme aus einer kleinen Stadt im Ruhrgebiet und da standen immer 2 Frauen immer an einer Ecke, aber wirklich immer an derselben Ecke, haben dann den Wachturm vor die Brust gehalten. Ja, und es hat mich immer irgendwie interessiert, was sie da eigentlich machen, aber ich habe dann schnell gemerkt, irgendwie, wenn man hinguckt, dann wollen die auch mit einem reden.
Mhm. Und hab dann erst. Aber sie sprechen einen ja nämlich nicht an, ne? Also du musst schon zu ihnen hingehen, ne? Also genau. Nur wenn sie an der Tür klingeln.
Ja, und so als kleiner, neugieriger Junge guckt man mal hin und schwupps hat man dann ein Gespräch an der Backe. Ich habe dann später mal, als ich dann älter wurde, habe ich da mal tatsächlich mal versucht, mit denen zu reden, auch zu diskutieren. War nicht sehr erfolgreich. Ich habe gemerkt, die kann man gar nicht überzeugen. Da geht es auch nicht um Diskutieren. Dann habe ich sie erstmal so als komische Gemeinschaft abgespeichert. Die stehen irgendwie abseits in der Fußgängerzone, die wollen irgendwie anders sein, das muss wohl irgendwo so eine Sekte sein.
Kann man denn wirklich sagen, dass die Zeugen Jehovas eine Sekte sind?
Ja, faktisch betrachtet eigentlich schon, denn die Zeugen haben sich von der Kirche abgespaltet, aber ich mag diese Stigmatisierung nicht, die da mal mitschwingt. Denn Sekte kann man ja auch ziemlich negativ verstehen, wenn man sie zum Beispiel in einen Topf wirft mit Scientology oder irgendwelchen anderen Gruppen, die an UFOs oder ganz weltfremde Sachen glauben. Das wird den Zeugen Jehovas nicht gerecht. Also Zeugen Jehovas sind als Religionsgemeinschaft auch anerkannt als Körperschaft des öffentlichen Rechts. Und um mal zu verstehen, was das so bedeutet, dazu zählen auch zum Beispiel Neuapostolische Kirche oder die Freikirche und die Altkatholiken. Da wird man ja nicht sagen, dass das eine Sekte ist. Beispielsweise.
Insgesamt gibt es in Deutschland rund 170.000 Zeugen Jehovas. Weltweit spricht man von 8 Millionen. Gehören sie denn zum christlichen Glauben?
Das sagen sie definitiv. Also schreiben sie auch auf ihrer Internetseite. Habe ich auch mal kurz vorbeigeschaut. Sehr witzig fand ich da auch, dass man da oben an dem Banner, da haben sie die Fotos immer so ausgetauscht und dann zeigen sie sich selber in Posen des Missionierens, in der Fußgängerzone, an der Haustür in Afrika. Fand ich sehr interessant dort. Aber auf jeden Fall gehören sie auch zu den Christen, sagen sie, aber ich würde sie eher so als fundamentalistische Christen bezeichnen, auch jetzt nicht irgendwie eine Ecke mit Protestanten oder Katholiken verorten. Also für die zählt eigentlich nur Gott und die Bibel. Der Heilige Geist, ja, der ist auch so ein bisschen wichtig, das ist so der Botschafter. oder dadurch wirkt Gott und Jesus ist auch eine wichtige Figur, aber nicht so wie im, ich sag jetzt mal, im normalen Christentum. Ja, und daraus leiten sich dann auch sehr strikte Ansichten ja ab. Zum Beispiel ja, kein Weihnachten und kein Ostern feiern, weil beide Feste heidnische Wurzeln haben. Weihnachten, so die Wintersonnenwende, Ostern beruht teilweise auch auf ein Fruchtbarkeitsritual. Und dazu sagen sie, nee, machen wir nicht mit.
Also okay, die Zeugen Jehovas berufen sich auf urchristliche Tradition und die Bibel und die Gemeinschaft, ist die dann auch genauso alt wie die Bibel?
Könnte man meinen. Habe ich auch mal vermutet, weil es hört sich einfach alt an, Zeugen Jehovas nach irgendeinem alten modischen Namen. Aber es ist noch eine recht junge Bewegung aus dem 19. Jahrhundert. Kommt aus den USA, die Gründerfigur Charles Taze Russell. Der stammt aus dem Umfeld der anglikanischen Kirche und der hat sich gefragt, wie das eigentlich zusammenpassen kann, dass ein liebender Gott die Sünder bis in alle Ewigkeit bestrafen soll. Der hat darauf ein intensives Bibelstudium gestartet. 1869 war das und 10 Jahre später gab es dann schon den ersten Wachturm.
Und das war dann auch die Gründung der Zeugen Jehovas?
Noch nicht, denn damals hießen sie noch gar nicht Zeugen Jehovas. Es gab da noch in dieser Kirchenabspaltung noch einige weitere Abspaltungen, die ich jetzt gar nicht weiter ausführen möchte. Am Anfang haben die sich noch Bibelforscher genannt, weil sie sehr intensiv die Bibel studiert haben. Und offiziell Zeugen Jehovas hießen sie dann ab 1931.
Das war dann kurz vor dem Nationalsozialismus in Deutschland.
Ja, und wirklich keine gute Zeit für die Zeugen, denn eines ihrer Gebote ist, keine politischen Aktivitäten, die wollen sich neutral verhalten, also die gehen nicht wählen. Ja, und damit haben sie sich im Nationalsozialismus auch extrem zum Feind gemacht. Beim Hitlergruß haben sie nicht mitgemacht. Da sind viele Zeugen dann ins KZ gekommen, viele wurden hingerichtet. Verfolgung gab es dann auch noch in der DDR. Dort haben sie sich auch nicht angepasst. Es gibt Zahlen, die sagen, dass 5000 Zeugen Jehovas wegen ihrer Religion im Gefängnis waren oder auch im Arbeitslager. Und anerkannt wurden sie in der DDR als Religion dann erst nach dem Mauerfall.
Und so beschreibt Mischa Anouk die Zeugen Jehovas.
Sie sind eine christlich orientierte Organisation, die daran glaubt, dass Gott alles Böse in einem Säuberungsprozess vernichten wird, die Welt in ein Paradies verwandeln wird. Sie glauben, dass sie den besten Weg gefunden haben, dieses Harmagedon zu überleben. Und ich persönlich würde sie als konfliktträchtige Organisation mit sektenartigen Merkmalen beschreiben.
Ihr hört die D-Radio Wissen Redaktionskonferenz. Mein Talkgast ist Mischa Anouk und für ihn war der Wachturm, das Organ der Zeugen Jehovas, bis zu seinem 20. Lebensjahr das Medium, was er auch permanent lesen und auch verteilen musste. Denn erspart geblieben ist ihm das Gehen von Tür zu Tür nicht.
Nein, auf keinen Fall. Also es gibt keine passive Mitgliedschaft. Man muss, wenn man zu Jehovas ist, sich aktiv beteiligen. Das wird von einem erwartet. Und so musste ich das eben auch. Und ich bin auch schon von Kindesbein an mitgegangen. Am Anfang natürlich bei meinen Eltern an der Hand, die dann von Haus zu Haus gegangen sind. Oder durch
das heißt, wie alt warst du da?
Ja, also ich würde sagen, als ich im Kinderwagen lag, das erste Mal, vermute ich jetzt.
Das heißt, du wurdest da auch richtig drauf vorbereitet?
Ja, natürlich. Man wird darauf vorbereitet. Es gibt auch eine Zusammenkunft in der Woche. Jede Woche findet die statt. Die nennt sich die Dienstzusammenkunft und die Theokratische Predigtdienstschule. Und es ist genau das. Man wird eben auf den Predigtdienst vorbereitet. Es gibt so eine ganz leichte Rhetorikschulung, also jetzt nichts Hochprofessionelles, aber durchaus ausreichend, um eben frei reden zu können. Dort wird man dann darauf gedrillt, die richtigen Worte zu finden und die Werkzeuge, die man bekommt, Bibel, Wachturm, andere Literatur der Zeugen Jehovas, korrekt einzusetzen und an den Mann zu bringen.
Weil ich kann mir vorstellen, wenn bei mir jetzt jemand klingelt und ich jetzt vielleicht ein bisschen Zeit habe, dann hätte ich ja durchaus auch Lust, mit den Damen und Herren in den schlecht sitzenden Anzügen auch mal zu diskutieren. Ist dir das häufig passiert, dass du wirklich dann konfrontiert wurdest mit, ich sag jetzt mal, Hardliner, Katholiken oder Evangelen, die dir dann wirklich Kontra gegeben haben?
Kontra gab es oft, nicht zwingend inhaltlich. Also es wurde einem oft die Tür vor der Nase zugeschlagen natürlich. Ich war ja in einer englischsprachigen Versammlung, das heißt wir waren vorzugsweise in britischen Soldatensiedlungen unterwegs und die hatten selten wirklich Interesse an einer biblischen Unterhaltung. Oft gab es dann wohlwollende Gastgeber, die dann aus reiner Höflichkeit zugehört haben und sehr selten gab es Menschen, die Interesse hatten oder eben Interesse an einer Diskussion hatten. Ich muss aber dazu sagen, dass ich persönlich immer glücklich war, wenn man mir die Tür vor der Nase zugeschlagen hat. Ich habe immer wirklich tatsächlich, obwohl ich selber gar nicht so überzeugt war, dass Gebete etwas bringen, habe ich jedes Mal gebetet an jeder Tür, wenn ich geklingelt habe, bitte lass die Tür nicht aufgehen, weil ich einfach Angst hatte, mit den Leuten zu sprechen.
Wovor hattest du Angst?
Ja, ich hatte Angst, mit den Leuten tatsächlich drüber reden zu müssen. Ich war so schüchtern, für mich war das wirklich schlimm, mit fremden Menschen über etwas zu reden, von dem ich selber nicht wusste, ob ich wirklich hundertprozentig davon überzeugt war.
Und wenn du jetzt deinen Eltern gesagt hättest, pass auf, ich habe Angst davor, ich möchte das nicht machen, was wäre da passiert?
Dann hätten sie verständnisvoll reagiert zunächst und oder haben mir dann auch gesagt, dass das nachvollziehbar ist, dass man das nicht natürlich findet, dass man das nicht unbedingt möchte. Aber es wird von einem erwartet, Jehova macht es glücklich, wenn man das macht. Also sollte man einfach mehr beten um Jehovas Segen. Und wenn man die richtige Herzenseinstellung hätte, dann würde Jehova einen auch segnen und man hätte dann auch nicht mehr so viel Angst.
Und wir haben ja gerade eben auch schon von deiner Kindheit gehört, dass du die durchaus als glücklich bezeichnen würdest. Aber bei den Zeugen Jehovas ist es ja auch durchaus üblich, dass Kinder geschlagen werden. Bist du auch vertrimmt worden?
Also zunächst möchte ich einmal sagen, dass ich mittlerweile nicht glaube, dass es unter Zeugen Jehovas mehr Menschen gibt, die ihre Kinder schlagen, als in im demografischen Durchschnitt. Allerdings ist es so, dass in den 70er Jahren war das viel oder weitaus üblicher. Dort war dann auch die Literatur noch entsprechend, dass eben die körperliche Züchtigung eben zu den Anweisungen gehörte, die man in der biblischen Literatur bekam von der Wachturmgesellschaft. Das hat sich mittlerweile auch geändert, allein schon aus rechtlicher Sicht. Ich bin selber nie verprügelt worden, aber ein Klaps auf den Hintern gab es schon hin und wieder. Klar, das gehörte schon dazu. Und wenn ich mich dann daneben benommen habe, reicht es oft dann, wenn mein Vater bis drei gezählt hat, dass ich dann aufgehört habe.
Und wenn man dann nämlich älter wird, dann kommen ja durchaus auch andere Probleme auf einen zu. Also spätestens, wenn die Pubertät dann eintritt und man bekommt ja eingetrichtert, dass jeglicher außerehelicher Sex, auch wenn man alleine ist, eine Sünde ist. Wie hast du das Verbot umgangen?
Ja, das beschreibe ich im Detail in meinem Buch Goodbye Jehova. Ich möchte es ein bisschen anteasern. Ich wusste, dass es nicht richtig ist, wenn ich meine Hände zu Hilfe nehme. Deswegen war ich dann ganz glücklich, als ich einen Teddybären gefunden habe, der unten ein wenig ausgeleiert und ein Loch hatte und dachte dann, dass das vielleicht ein ganz guter Umweg wäre, um doch nicht eine Sünde zu begehen.
Und wenn man jetzt schon solche Praktiken oder sich so fantasiereich da anstellen muss, kamen dir da dann auch schon die ersten Zweifel auf, dass du irgendwie die falsche religiöse Weltanschauung eingetrichtert bekommen hast?
Zweifel kamen mir relativ früh. Ich sage aber immer dazu, dass ich in Retrospektive weiß, dass diese Zweifel eher in mir selbst begründet lagen. Also ich habe gar nicht so sehr an den Zeugen Jehovas und an der Lehre gezweifelt. Ich war schon relativ überzeugt, dass das die Wahrheit ist und die wahre Religion ist. Aber ich habe gezweifelt, ob ich dort richtig bin. Also ich habe mich immer wieder gefragt, kann ich das machen? Halte ich das aus? Werde ich das überleben, so lange Zeuge Jehovas zu sein, bis das Paradies kommt? Oder werde ich vorher eine Sünde begehen, weil ich das nicht aushalte? Also die Zweifel waren sehr früh da, aber ursprünglich waren die ausschließlich auf mich selbst bezogen.
Mischa Anouk ist mein heutiger Gast und wir haben auch auf der D-Radio Wissen Facebook-Seite dazu aufgerufen, dass ihr uns eure Geschichten mit den Zeugen Jehovas erzählt. Und Peter hat uns geschrieben, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, die Überwachungsmaschinerie der Zeugen degradiert George Orwell zu Walt Disney. Herzlichen Glückwunsch zum bestandenen Ausstieg, Herr Anouk. Hast du das wirklich auch so empfunden, dass George Orwell da wirklich Kindergarten gegen ist?
Ich habe das zu dem Zeitpunkt gar nicht so gemerkt. Allerdings ich würde dem Peter hieß er, ne? Dem genau. Kommentatoren, schönen Gruß zurück. Ich würde ihm durchaus recht geben, ganz einfach aus der Tatsache raus, dass einem ja gesagt wird, erstmal Jehova sieht alles, Punkt. Also damit lebt man dann tatsächlich, man hat das Gefühl, man ist ständig unter Beobachtung. Und man glaubt dann auch tatsächlich, dass wenn Jehova das mitbekommt, wird das die leitende Körperschaft oder die Ältestenschaft oder die Eltern irgendwann mitbekommen. Und der Aspekt ist schon mal einfach ganz einfach da. Dann kommt natürlich auch dazu, dass man ständig das Gefühl hatte, dass die anderen Glaubensgeschwister in der Versammlung darauf achten, was man tut, was man redet, wie man sich kleidet, welche Filme man schaut. Dass sie das bewerten würden, im Zweifel, wenn es ihnen nicht gefallen würde, vielleicht den Ältesten sagen würden. Also der Überwachungsapparat ist zwar vielleicht nicht ganz so offenkundig wie jetzt nach Snowden mit der NSA, aber er ist da definitiv. Und im Zweifel gibt man von selbst, also im Voraus einen Gehorsam klein bei, weil man einfach das Gefühl hat, Jehova sieht es ohnehin, ich soll gar nicht sünden. Also es funktioniert ganz wunderbar.
Hattest du denn irgendjemand, mit dem du über deine Zweifel sprechen konntest?
Nicht wirklich. Das Problem ist natürlich, dass ich lange Zeit selber gar nicht mir eingestehen wollte, dass ich Zweifel habe. Dann wusste ich schon ziemlich genau, mit welchen Zweifeln ich hausieren gehen darf und mit welchen nicht. Denn am Ende muss es ja immer so aussehen, als würde man klein beigeben und sagen, so ja stimmt, Jehova hat recht oder die leitende Körperschaft der Wachturmgesellschaft hat recht. Und an jemand außerhalb der Organisation hätte ich mich nicht gewendet, weil das wäre ja auch falsch gewesen. Und dazu kommt natürlich auch, hätte ich wirklich meinen Zweifeln so richtig nachgegeben, hätte ich mein Weltbild so weit in Frage gestellt, dass es zusammengebrochen wäre. Und ich glaube, davor hatte ich auch lange Zeit viel zu große Angst.
Misha Anouk ist Aussteiger. Aussteiger bei der bekanntesten Sekte der Welt, wie er es in seinem Buch schreibt. Goodbye, Jehova. In der vergangenen Stunde konnten wir schon einiges über seine Kindheit und seine Sozialisation in einer mehr oder weniger abgeschotteten Welt erfahren. Dann kamen erste Zweifel und die wurden größer und größer. Irgendwann war der Punkt erreicht, dass er wirklich Goodbye, Jehova sagte.
Das kam in zwei Etappen. Einmal war dieser Gedanke sehr präsent mit 18 Jahren. Ich hatte zu der Zeit gerade mit meiner weltlichen Freundin Schluss gemacht, beziehungsweise hatten wir uns getrennt im Einvernehmen.
Weltmenschen, ne? Genau. Heißen die alle die, die nicht Zeugen Jehovas sind.
So ist es, ja. Also weltliche Menschen oder Weltmenschen sind die, die keine Zeugen Jehovas sind. Weltliche Musik ist Musik, die eben nicht von Zeugen Jehovas stammt und so weiter und so fort.
Das lässt sich eine richtige Popszene anwenden. Von Zeugen Jehovas oder sind das
Nein,
eher...
das nicht, aber es gibt so sogenannte Königreichslieder, sind eben Kirchenlieder, die dann im Königreichssaal gespielt werden, aber richtige Popmusik, also eine Szene wie in Amerika gibt es nicht. Es gibt aber natürlich den einen oder anderen Musiker. Prince zum Beispiel ist ja angeblich Zeuge Jehovas.
Angeblich, aber das heißt, du hast ihn nie getroffen oder er gibt dann kein Privatkonzert für Zeuge Jehovas. Kommen wir zurück zu deiner Freundin, als du 18 warst.
Genau, und dann habe ich wir haben uns getrennt und das war so ein ziemlicher Einschnitt in meinem Leben, weil wir uns nicht getrennt haben, weil wir uns nicht mochten, sondern weil das Zusammenleben oder das Zusammenspiel unserer Beziehung überhaupt nicht funktionierte. Da mein Leben völlig von meinem Alltag als Zeuge Jehovas geprägt war und sie keine Anstalten machte und auch gar keine Absichten hatte, jemals als Zeugin Jehovas zu werden.
Das aber heißt, du hast Beziehung sie gefragt, ob sie nicht doch, ja, aber hast du sie wirklich versucht zu missionieren?
Ja, nee, versucht zu missionieren nicht, aber natürlich habe ich schon mal geprobt, ob sie sich sowas vorstellen könnte, aber sie war natürlich recht eindeutig und ich habe es auch nicht wirklich ernst gemeint, weil ich zu der Zeit ja schon immer wieder mit dem Gedanken spielte, wie es wäre, wenn ich kein Zeuge Jehovas mehr wäre. Aber der Mut fehlte mir noch und auch die wirkliche Initiative, den Schritt durchzuführen. Und dann hatte ich wieder so eine Phase, wo ich dann wieder reingezogen worden bin. Dann habe ich wirklich versucht, ein guter Zeuge Jehovas zu sein. Und mein Buchtitel Goodbye Jehova ist ja auch bewusst gewählt und angelehnt an den Film Goodbye Lenin, wo ja Daniel Brühl seiner Mutter eben etwas vorspielt, um sie glücklich zu machen, um es mal verkürzt darzustellen. Und so waren dann auch meine letzten Jahre eben auch. Ich habe auch eigentlich nur noch etwas gespielt. Nicht immer bewusst, oft eben unbewusst. Ich habe mein Doppelleben geführt.
Hattest du denn Sex mit deiner Freundin oder nein, wäre für dich nicht in Frage gekommen?
In Frage gekommen wäre das schon. Aber ich wollte es natürlich nicht machen, weil ich wusste, dass es eine Sünde ist.
Und die Angst vor dem Teufel, ne? Das ist ja auch so ein ganz zentraler Punkt bei den Zeugen Jehovas, dass wirklich der Teufel über allem Schlechten steht.
Ja, der ist natürlich das große Phantom, er ist der Todfeind. Es ist so ein bisschen so wie der Bösewicht, der Sherlock Holmes bekämpft. Es muss immer einen Guten und einen Bösen geben. Es ist eine sehr bipolare Welt, die Welt der Zeugen Jehovas. Es gibt eben Jehova, der ist für alles Gute verantwortlich und der Teufel ist für alles Schlechte verantwortlich. Und letztendlich führen die Zeugen Jehovas ja auch das Leid auf dieser Welt eben auf eine Fehde zurück, die es zwischen Satan, dem Teufel und Jehova gibt. Satan soll im Garten Eden den Gott herausgefordert haben und gesagt haben, ja guck, die Menschen kommen doch auch wunderbar ohne dich zurecht. Und dann hat Gott gesagt, naja, dann beweis das mal, dann überlasse ich jetzt die Welt mal dir. Und Gott schaut sich das ganz lange an, bis er dann denkt, wir Menschen sind zur Einsicht gekommen, dass wir ohne Gott nicht klarkommen und ihn brauchen. Und dann wird er eben alles Böse vernichten. Und bis dahin dürfen wir aber vor uns hinleiden.
Du hast dann dennoch 2 Jahre noch mit dir gerungen, hast dieses Doppelleben weitergeführt. Wann war der Drang auszusteigen größer als die Angst vor dem Teufel?
Ja, irgendwann muss der Leidensdruck so hoch gewesen sein, dass ich dann eben in eine Situation kam, in der ich schon häufig gewesen war. Ich traf auf eine junge Dame, die mir gefiel und der ich offensichtlich auch gefiel. Und das war ja nicht das erste Mal passiert, aber bis zu dem Zeitpunkt hatte ich es immer geschafft, dem Drang nicht nachzugeben. Aber dann war ich offensichtlich an dem Punkt, wo dann doch meine Zweifel in mir drin so an mir genagt haben, dass ich das als Ausweg gesehen habe und dann gedacht habe, ach was soll's, ich lasse mich drauf ein. Ich habe dann eben eine kurzzeitige Affäre mit dieser jungen Dame angefangen. Ich habe diese Sünde gebeichtet, diese Missetat gebeichtet und landete
vor
dann
deinen
vor einem
Eltern
Rechtskomitee.
Oder wirklich im Königssaal?
Nee, ich bin zu einem Ältesten gegangen nach der Zusammenkunft und habe ihm eben gesagt, ich habe etwas getan, ich habe ihm gesagt, was ich getan hatte und dann war mir ja klar, was passiert. Das weiß man, wenn man Zeuge Jehovas ist. Man weiß dann eben, in so einem Fall wird ein Rechtskomitee gebildet. Das besteht aus 3 bis 4 Ältesten und diese Ältesten dann befinden dann über dich. Es ist wie ein Gerichtsprozess, nur dass du von vornherein eben als schuldig feststehst und da geht es eigentlich nur darum, ob du bereust oder eben nicht.
Und du hast nicht bereut und dann wurdest du also ausgeschlossen. Du bist also jetzt nicht freiwillig ausgetreten, sondern gut, deine, ich sag jetzt mal, Tat war freiwillig. Mhm. Aber die Konsequenz war die, dass die Zeugen Jehovas dich ausgeschlossen haben.
Ja, aufgrund meiner fehlenden Reue. Also ich wurde vor die Wahl gestellt, beziehungsweise man fragte mich eben, ob ich bereue. Ich habe dann gesagt, nein. Man zog sich zur Beratung zurück und aufgrund meiner fehlenden Reue kam man eben zur Entscheidung, dass ich der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas entzogen werde und von dem Moment an eben ausgeschlossen bin.
Misha Nuk ist der Autor des Buchs Goodbye Jehova, wie ich die bekannteste Sekte der Welt verließ. Es ist ein bewegendes Buch, was einem die Abgründe zeigt, in die ein Mensch fallen kann, wenn er seine Glaubensgemeinschaft oder eine Sekte verlässt. Denn nach dem Ausstieg ist auf einmal alles anders. Misha hat sich verliebt und wollte mit seiner Freundin zusammen sein. Das geht bei den Zeugen Jehovas nur, wenn man verheiratet ist. Sex vor der Ehe ist eine Sünde. Er erzählt von seiner Liebe und muss vor so einer Art Tribunal. Hier muss er entweder bereuen und versprechen, wieder auf den Weg der Zeugen Jehovas zurückzukehren oder er wird ausgestoßen. Die Entscheidung, vor dieses Tribunal zu treten, das war die schwerste seines Lebens. Kein Wunder, dass der Moment danach ein ganz besonderer war.
Mir ist zuerst mal ein Riesenstein vom Herzen gefallen tatsächlich. Also ich kam raus auf den Parkplatz in Bielefeld. Ich weiß noch, es war schon dunkel draußen. Es war ja Herbst bzw. Winter. Ich trat vor die Tür, atmete tief ein und mir fiel alles von den Schultern herab. Und ich bin ins Auto eingestiegen und war erstmal erleichtert. Natürlich vornehmlich diesen Schritt hinter mir zu haben, ne? Weil das Schwierige kam ja dann erst noch.
Nämlich es deinen Eltern zu erzählen.
Ja, ich habe dann auch die Ältesten gebeten, eben meine Eltern anzurufen, ihnen Bescheid zu sagen, woraufhin dann meine Eltern mich anriefen und ich bin dann am nächsten Abend vorbeigegangen und das war natürlich nicht schön, also meine Eltern waren am Boden zerstört.
Was bist du, oder wo bist du denn an dem Abend hingegangen? Bist du allein in deine Wohnung gegangen, bist du in die Kneipe gegangen, hattest deinen ersten Vollrausch oder was hast du gemacht?
Ganz ehrlich, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, was ich an dem Abend gemacht habe. Ich glaube tatsächlich, dass ich nach Hause gefahren bin oder zu der Frau, mit der ich damals zusammen war. Das kann natürlich auch sein, aber ich weiß es nicht mehr wirklich. Ich weiß, also der nächste Abend ist für mich eben so präsent, dass er alles andere ausgeblendet hat.
Beschreib uns den mal.
Ja, ich bin schweren Herzens dann zu meinen Eltern gefahren, die völlig aufgelöst waren. Mein Bruder hat sich gar nicht erst blicken lassen und meine Eltern haben natürlich geweint. Sie konnten es nicht richtig fassen, weil natürlich, man muss das aus ihrer Sicht folgendermaßen sehen, für sie ist das alles, dieses Zeugen Jehovas-Dasein. Es ist die Wahrheit, es ist das, in was sie ihr Leben investiert haben, alles investiert haben. Die haben dafür ihre Träume zurückgesteckt, vielleicht irgendwelche Ziele, die sie sonst gehabt hätten. Und sie haben alles eben auf dieses Leben als Zeugen Jehovas projiziert. Und sie wollten natürlich auch für mich, dass ich dieses Leben annehme und ausübe, ganz einfach, weil sie fest daran glauben, dass das der beste Weg, der sicherste Weg ist, in Armageddon nicht umzukommen. Und für sie brach jetzt die Welt zusammen, weil sie natürlich wussten, so überlebt ihr Sohn Armageddon nicht. Und so ist er erstmal verloren. Und dazu kommt auch, dass natürlich Zeugen Jehovas nicht Kontakt haben dürfen zu ausgeschlossenen Zeugen Jehovas. Sie dürfen sie nicht grüßen, sie dürfen keinen sozialen Umgang mit ihnen haben. Wenn man auf der Arbeit ein Büro teilt oder in derselben Abteilung arbeitet, dann darf man eben im beruflichen Kontext miteinander verkehren, aber man würde außerhalb der Arbeit dann kein Bierchen miteinander trinken gehen und auch sonst irgendwie nicht befreundet sein. Bei Familien ist es etwas anders. Allerdings ist da auch die Empfehlung, den Kontakt aufs Minimum zu beschränken und bloß nicht zu viel Kontakt mit einem ausgeschlossenen Familienmitglied zu haben.
Die persönliche Welt von Misha Anouk ist in dem Moment also untergegangen. Und wir wollen jetzt über die Weltuntergangstheorie der Zeugen Jehovas sprechen, denn die ist einer der zentralen Punkte in ihrem Denken. Nahel Al-Saidi aus der Derade Wissen Nachrichtenredaktion, nicht nur Nachrichtenredaktion, sondern auch aus der Redaktionskonferenz, ist jetzt bei mir. Was steckt dahinter, hinter wirklich dieser Theorie des Weltuntergangs?
Ja, die Zeugen Jehovas meinen, in der Bibel Hinweise darauf bekommen zu haben, dass die Welt untergehen wird. Die Bibel wird ja sehr genau gelesen. Früher hießen sie ja, bevor sie Zeugen Jehovas hießen, ja die Bibelforscher. Aber so Weltuntergang, das trifft nicht so ganz genau die Vorstellung der Zeugen Jehovas. Also nicht in dem Sinne, dass die Erde in so einen Feuerball aufgeht oder explodiert, wie im schlechten Film. Die glauben eher daran, dass in bestimmten Abständen die Erde vom Übel gereinigt wird. Also schlechten Menschen, die werden weggeräumt und die Guten, die dürfen überleben.
Und das sind dann nur die Zeugen Jehovas, die dann übrig bleiben?
Ja, die sehen sich da schon als die Auserkorenen, als diejenigen, die den einzig wahren Glauben haben. Das ist auch deren Antrieb fürs Missionieren, andere Menschen zu bekehren, ihre Seelen zu retten. Aber sie sind auch so ein bisschen vorsichtig mit Hochmut. Die machen da so einen Spagat, zumindest auf der Homepage. Da behaupten sie nicht, dass sie die Einzigen sind, die am Ende noch überleben werden. Denn das entscheidet ja nur einer, also Gott oder in der Sprache der Jehovas. Ist es eben Jehova. Und alleine zwischen 1878 und 1975 wurde 6-mal das Ende prophezeit, aber passiert ist dann eben doch nichts.
Das ist natürlich immer ein bisschen gefährlich. Prophezeiungen, die nicht eintreten, das ist jetzt nicht die beste Werbung für eine Religion, die natürlich noch neue Anhänger sucht. Warum gibt es die Zeugen Jehovas immer noch?
Weil es natürlich nicht nur um diesen Weltuntergang geht. Das ist natürlich schon ein zentrales Motiv, aber hat ja noch viel mehr zu bieten. Das ganze Fundamentalistische, das zieht schon viele Menschen an. Es gab dann in den 70er Jahren, als es diese letzte Prophezeiung gab, die nicht eingetreten ist, gab schon einen Knicks in den Mitgliederzahlen. Es gab ein paar Glaubwürdigkeitsprobleme. Aber dann hat man sich von der Theologie ein bisschen neuer ausgerichtet. Manche Sachen wurden entschärft. Es wurden auch schrittweise Konfliktthemen verändert. Zum Beispiel die Sache mit den Bluttransfusionen.
Okay, worum ging es da genau?
Ja, bei den Bluttransfusionen, muss man erstmal sagen, die werden ja komplett abgelehnt von den Zeugen Jehovas. Der Grund, weil im Blut ein Teil der Seele ist und da will man nichts vermischen oder will man auch nicht einwirken in das, was Gott jedem Menschen gegeben hat. Aber mittlerweile geht man da ein bisschen lockerer mit um. Also ein paar Bestandteile des Blutes, die dürfen verabreicht werden, zum Beispiel Gerinnungsfaktoren. Das darf mittlerweile jeder Zeuge Jehovas selber entscheiden, ob er das will oder auch Organspenden, ob er da auch mitmachen will oder bei Knochenmarkstransplantationen.
Es gab da auch noch so einen Streit darum, ob Zeugen Jehovas es verbieten dürfen, dass ihren Kindern Bluttransfusionen gegeben werden. Was ist daraus geworden?
Es hat sich mittlerweile schon seit ein paar Jahren schon geregelt, also es steht jetzt nicht mehr groß zur Debatte. Eltern dürfen ihren Kindern nicht untersagen, dass man ihnen zum Überleben eine Bluttransfusion gibt. Das haben aber nicht die Zeugen Jehovas entschieden, sondern das beruft sich aufs bürgerliche Gesetzbuch. Das wurde auch nochmal in den 90er Jahren von einem Gericht so bestätigt. Und die Zeugen Jehovas, die halten sich an diese Regelung. Und das, obwohl die Zeugen Jehovas ja eigentlich sich aus so politischen Streitereien heraushalten wollen. Die sind ja komplett unpolitisch eigentlich, wollen für keine Staatsform groß arbeiten, sie ehren, anbeten. Zum Beispiel machen sie ja auch nicht mit beim Fahnengruß, kein Militärdienst und auch bei der Singen der Nationalhymne. Aber was die Gesetze und die Autorität des Staates angeht, da halten sich dran.
Vielen herzlichen Dank, Nahel Al-Saidi, heute Abend hier in der Redaktionskonferenz. Und wir haben gerade eben ja wirklich schon eine Menge von Misha Anouk gehört und dass für ihn diese Welt wirklich zusammengebrochen ist, als er diese Entscheidung getroffen hat, vor dieses Tribunal zu treten und das persönliche Armageddon für ihn, das beginnt für Misha Anouk dann nach seinem Rauswurf.
Es war erstmal für mich ein Schritt in die Freiheit, aber Armageddon ist vielleicht der falsche Ausdruck. Danach fing durchaus eine andere Art Leidensphase für mich an, denn du musst dir das folgendermaßen vorstellen. Mein Leben als Zeuge Jehovas hat schon so gut 3/4 meines Lebens ausgemacht, allein durch die zeitlichen Rahmen, den man da investiert. Und dann natürlich mein komplettes Weltbild war davon geprägt. Das alles, was mit Zeugen Jehovas zusammenhing, fiel jetzt weg. Meine Freunde hatten keinen Kontakt mehr zu mir, mein Bruder hatte keinen Kontakt mehr zu mir, meine Eltern schränkten ihren Kontakt komplett ein und generell hatte ich in der Gemeinde der Zeugen Jehovas nichts mehr zu suchen und ich hatte jetzt auch ihr Weltbild nicht mehr. Es gab ja keinen Grund mehr für mich, mich daran zu halten. Das heißt, ich fiel jetzt auf einmal in ein Loch hinein und muss das neu auffüllen, woraufhin ich mir etwas passiert ist, was, glaube ich, vielen Aussteigern, egal eigentlich aus welcher, aus was von der Ideologie das ist, passiert, nämlich ich habe alles das getan, was ich vorher nicht durfte. Ich bin also von einem Extrem ins andere gerutscht und habe die nächsten 2 Jahre eigentlich mit so einer ziemlichen Suche verbracht. Und diese Suche habe ich dann sehr körperlich und sehr experimentell ausgeübt.
Exit Wachturm, so heißt die heutige D-Radio-Wissen Redaktionskonferenz. Mischa Anouk ist Aussteiger bei den Zeugen Jehovas, und über seinen Ausstieg hat er ein Buch geschrieben, wo man natürlich auch viel über diesen Glauben erfährt. Auch, dass vor allem Kindern Angst gemacht wird vor dem Teufel. Alles, was schlecht ist, wird mit dem Teufel gleichgesetzt. Und natürlich hat Mischa große Angst gehabt, als er dann den Ausstieg bei den Zeugen Jehovas besiegelt hatte, dass diese Dämonen wieder hinter ihm her sind.
Ich habe mich dann auch in den vielen Jahren danach noch, das waren nicht nur die ersten Jahre, sondern das hat mich bestimmt noch 5, 6, vielleicht 7 Jahre danach noch begleitet nach meinem Ausschluss, dass ich Angst hatte, dass ich eben ruckzuck mit Dämonen ins Bett steige. Also das hätte sein können. Ich habe danach noch lange Zeit darauf verzichtet, Stephen King-Romane zu lesen. Ich habe wirklich versucht, Horrorfilmen aus dem Weg zu gehen. Ich habe alles, was auch nur im Entferntesten mit Geistern zu tun haben könnte. Herr der Ringe war schon schlimm genug für mich. Also das habe ich gerade noch so hingekriegt und habe es mir dann als Märchen zurechtgeredet, sodass es dann nicht ganz so schlimm war. Aber wenn immer irgendwo ein Dämon vorkam, das hat mir dann wirklich Angst gemacht, weil einem das so eingetrichtert wurde.
Und du hast es gerade schon angedeutet, dass du wirklich nach deinem Ausstieg genau ins andere Extrem verfallen bist. Mhm. Das heißt, Drogen, Partys, um all das dann auch ja, zu bekämpfen, diese Ängste, die du hattest?
Ja, zunächst ging es mir sozial schlecht. Ich habe ja meinen kompletten Freundeskreis verloren und ich kannte eigentlich nur ein paar Arbeitskollegen zu der Zeit und eine Handvoll Menschen, die nicht Zeugen Jehovas waren, aber die nicht wirklich Freunde waren. Das heißt, ich musste mir einen neuen Freundeskreis aufbauen, und das ging in den ersten Jahren mehr schlecht als recht. Also ich bin dann wirklich, unbewusst und unabsichtlich Freundeskreis-Hopping betrieben, weil jedes Mal, wenn es zu eng wurde, hatte ich das Gefühl, oh Gott, wenn das jetzt zu eng wird, die verraten mich eh und die wollen dann nichts mehr mit mir zu tun haben, und bin dann irgendwie weitergezogen. Und ja, Drogen waren auch im Spiel, Alkohol war im Spiel, und das ist ganz interessant. Bei den Recherchen zu meinem Buch habe ich dann herausgefunden, dass der Teil des Gehirns, in dem Schmerzen, also körperliche Schmerzen, emotional verarbeitet werden, eben auch die gleiche Stelle des Hirns ist, wo wir eben auch zwischenmenschliche Ängste wie Einsamkeit, Liebeskummer oder Verlust verarbeiten. Und man kann also wirklich eben mit Schmerzmitteln emotionale, verletzte Gefühle behandeln. Und ich glaube, das ist nicht etwas, das ich bewusst damals gemacht habe, aber natürlich hat mir das dann in dem Augenblick akut geholfen, über diesen Schmerz hinwegzukommen, den ich verspürt habe.
Konntest du denn trotzdem deinen ersten Geburtstag genießen? Denn als du Zeuge Jehova warst, hast du ja keinen Geburtstag gefeiert. Und dann nehme ich an, dein 21. Geburtstag war dann das erste Mal, dass du gefeiert hast.
Ja, das war dann ein Jahr, ziemlich genau ein Jahr nach meinem Ausstieg, meinem Ausschluss, habe ich dann bei mir zu Hause meinen ersten Geburtstag gefeiert und mit den ganzen Menschen, die ich dann in diesem Jahr kennengelernt hatte, gemeinsam. Und die wussten das auch alle, der Großteil wusste das, dass das mein erster Geburtstag ist. Und die haben das wirklich sehr süß gemacht, die haben das dann auch wirklich mit einem enormen Aufwand betrieben, mir viele Geschenke gemacht und haben wirklich versucht, einen Abend für mich zu gestalten, der mir in Erinnerung bleibt. Und ich habe es genossen, meinen Geburtstag zu feiern, aber ich weiß auch noch, wie fremd ich mich auf meiner eigenen Party gefühlt habe. Es fühlte sich gleichzeitig auch nicht richtig an, was ich tue, und ich dachte auch so, das ist wirklich komisch. Also ich finde es gut, aber gleichzeitig ist es komisch. Und dann kam einfach dazu, ich dachte, Mann ey, hoffentlich ist das jetzt nicht etwas, was Gott so schlimm findet, oder dass da jetzt Dämonen ins Haus kommen.
Nach seinem Ausschluss bei den Zeugen Jehovas ist Mischa Anouk in ein Loch gefallen. Seine Familie konnte nicht mehr für ihn da sein. Ein Großteil seines Freundeskreises war weggebrochen und er stürzte sich ins Leben mit allem, was er vorher als Zeuge Jehovas nicht durfte. Exzesse, Drogen, Alkohol, Depression, Angst, aber auch die Liebe zum gereimten Wort. Mischa Anouk hat seine Ersatzdroge im Poetry Slam gefunden.
Im Nachhinein möchte ich fast sagen, dass es meine Ersatz-Sekte war. Ich bin da 2004 durch einen Bekannten reingerutscht und habe dort tatsächlich einen Familienersatz gefunden. Das muss ich im Nachhinein wirklich sagen. Ich war wirklich 7 Jahre oder fast 8 Jahre dieser Szene sehr intensiv verbunden, bin quer durch die ganze Bundesrepublik bis in die Schweiz und nach Österreich gereist und nach Südafrika. Und das war für mich etwas, das mir enormen Halt gegeben hat. Ich habe das jetzt eine Sekte genannt, es war für mich eher wirklich eine familiäre Gruppe von Verrückten, die für einen Kasten Bier umherreisen und eben auf der Bühne ihr selbstgeschriebenes performen. Und das hat mir in einer Zeit, in der ich dringend einen Fixpunkt braucht in meinem Leben, enorm Halt gegeben.
Denn um das nochmal klarzustellen, mit deinen Eltern hattest du wirklich nur noch ganz sporadisch irgendwie alle paar Monate mal Kontakt oder überhaupt nicht mehr?
Na, es wurde von Tag zu Tag weniger. Also natürlich in den ersten Wochen, Monaten häufiger und es wurde dann immer weniger. Dann bin ich natürlich auch öfter mal umgezogen. Bis es dann irgendwann so war, dass ich dann alle halbe Jahre mal eingeladen wurde auf zum Essen oder auf eine Tasse Tee oder wir trafen uns in einem Café. Dann bin ich 2010 nach Berlin gezogen und seitdem beschränkt es sich wirklich auf E-Mails und Briefe.
Damals, als du noch auch Poetry Slammer warst, warst du bekannt unter dem Namen Misha Arim Verolet. Das ist
Sarim.
Ah, Verzeihung, natürlich.
Kein Problem.
Und da, also du hast wirklich ja auch Wettbewerbe gewonnen und gehörtest wirklich zu den Großen der Szene. Und ich spreche in der Vergangenheit, denn du bist jetzt mehr oder weniger da ausgestiegen aus dieser Poetry Slam Nummer.
Ja, natürlich nicht ganz so dramatisch wie bei den Zeugen Jehovas, aber ich habe mich einfach so aus dem aktiven Wettbewerb zurückgezogen, weil sich einfach meine beruflichen Prioritäten auch verschoben haben. Deswegen trete ich gelegentlich noch bei Revues auf, wenn ich eingeladen werde, aber dass ich jetzt jeden Monat an einem Wettbewerb teilnehme, ist nicht mehr der Fall. Aber ich verdanke dem sehr viel und ich verfolge das nach wie vor immer gerne und bin auch noch mit den Akteuren verbunden und habe ja auch eine monatliche Lesebühne in Dortmund, LMBN, mit Sebastian 23, Andi Strauß und Suleiman Masomi. Und da pausiere ich jetzt zwar bis Ende des Jahres, aber im Januar bin ich wieder dabei. Also ich habe schon noch meine Berührungspunkte mit Poetry Slam, aber meine aktive Zeit liegt wirklich vorbei. Ich bin da in Slam-Rente, kann man so sagen.
Aber damit man sich das mal vorstellen kann, wie das klingt, wenn du auf der Bühne stehst, haben wir hier einen kleinen Ausschnitt.
Ich kann nicht anders, ich bin Bewegungslegastheniker. Solange Bushido nicht seine Texte selbst schreibt, werde ich meine Texte nicht auswendig lernen. Ich wurde eben angesprochen, ich lese Texte vor aus meinem neuen Buch, Irgendwas mit Menschen. Vorne ist ein Pudeldorf, kostet 13 Euro, kann sie aus Draht nicht nachbiegen, damit sie einen Einblick bekommen. Lese ich einen kurzen Ausschnitt aus einem Kapitel vor, dessen zweite Hälfte mir nicht mehr gefällt, deswegen lese ich die nicht mehr vor. Ist aber noch im Buch drin, kann man jetzt machen.
Und so geht das natürlich noch minutenlang weiter und du bringst die Menschen zum Lachen. Fiel dir das schwer, wirklich so auf die Bühne zu gehen? Denn wir wissen ja jetzt wirklich schon über dein Leben eine Menge, deine Vergangenheit. Und ich weiß auch, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, dass du ja auch in therapeutischer Behandlung warst. Ist das wirklich dann auch eine Art Therapie, auf eine Bühne zu gehen, Menschen zum Lachen zu bringen und ja, deine Schüchternheit, die du als Kind noch hattest, als du nicht von Tür zu Tür gehen wolltest, so abzuschütteln?
Es war definitiv ein therapeutisches Ventil für mich. Es ist mir nicht leicht gefallen. Also der Auftritt, den man eben gehört hat, das war dann aus dem letzten Jahr tatsächlich noch in Hamburg. Das war einfach ein Mittel für mich, aus mir herauszukommen, was ich im Alltag nicht konnte und teilweise auch noch heute nicht kann. Also ich bin im Alltag definitiv nicht die Figur, die ich auf der Bühne bin. Also es gibt natürlich Überschneidungen. Ich bin natürlich genauso unorganisiert im Alltag, wie ich da jetzt auf der Bühne mit Absicht gewirkt habe. Aber meine Bühnenfigur, die ich mir verpasst habe, die mir sehr ähnlich ist, aber dann doch nicht ganz so ähnlich, gab mir die Möglichkeit einfach, aus mir rauszukommen auf eine Art, die mir natürlich in den ersten 20 Jahren meines Lebens verwehrt geblieben war und zu der ich dann auch erst in den nächsten Jahren Zugang finden musste. Und Poetry Slam war für mich etwas, das mir das Gefühl gegeben hat, etwas zu spüren tatsächlich. Also eine Reaktion aus dem Publikum zu bekommen Ich muss dazu sagen, dass ich schon früher geschrieben habe vor Poetry Slam, aber dann auch oft sehr traurige und gesellschaftskritische Texte geschrieben habe.
Das war aber noch zu Zeiten der Zeugen Jehovas, oder war schon
ja,
danach?
Ja, genau, schon. Und danach auch noch ein bisschen. Aber dann habe ich einmal einen witzigen Text gelesen, gemerkt, was die Reaktion war und gemerkt, dass es mir selber auch gut getan hat. Also ich habe dann erst so richtig begriffen, wie wichtig Humor für mich war, Dinge zu verarbeiten. Und deswegen, ich habe jetzt schon die ersten Leserreaktionen zum Buch Goodbye Jehova bekommen, wo dann auch immer wieder erwähnt wird, dass sie es toll finden, dass eben auch sehr viel Humor in dem Buch ist, dass ich mit Humor an meine Zeit bei den Zeugen Jehovas rangehe. Und das ist wirklich wichtig für mich. Ich glaube, man braucht den Humor, um gewisse Sachen, die man nicht verstanden hat oder die man noch immer nicht versteht, in einen Kontext zu bringen. Und das war dann eben, die Bühne war für mich lange Zeit der einzige Ort, wo ich wirklich etwas gespürt habe und dass mir das Gefühl gegeben hat, am Leben zu sein.
Vom Poetry Slam ist es nicht so weit zum Sprechgesang und da kommen wir zu Casper, der ja wirklich einer der großen Popstars der heutigen Zeit in Deutschland ist und mit dem bist du mittlerweile befreundet und er hat dich über Twitter angeschrieben, weil er deinen Buchtitel so klasse fand und jetzt seid ihr Best Buddies. Ist das immer noch so oder war das nur eine kurze Episode auch in deinem Leben?
Nein, wir sind noch immer Freunde, aber durch die räumliche Distanz und auch unsere berufliche Einbindung ist natürlich jetzt unser Kontakt leider auch ein bisschen zurückgefahren worden, aber wir stehen immer noch in Kontakt und schätzen uns sehr. In Berlin hat man natürlich eine ganze Menge miteinander zu tun und ich bin auch einen Sommer lang mit ihm auf die Festivals gefahren und habe T-Shirts verkauft und den Backstage-Bereich gemeinsam mit ihm auseinandergenommen. Er ist einfach ein Mensch, den ich sehr, sehr schätze. Ich habe die Arbeiten an seinem ersten Album hautnah miterlebt. Ich weiß, wie viel Herzblut er da reingesteckt hat und ich bin sehr froh, diese Erfahrung mitgemacht zu haben. Wie wir uns kennengelernt haben, ist eigentlich ganz witzig, nämlich auch wieder so über fünf Ecken. Er hat bei Twitter den Titel meines damaligen Buches getwittert und ich fand das einen sehr erstaunlichen Zufall, habe aber zunächst nicht reagiert und dann schrieb er mich bei Facebook an, dass er mein Buch gelesen hatte. Der Tourmanager von Frauenarzt hat es irgendwie dabei gehabt und er fand es recht lustig. Dann haben wir uns in Bielefeld getroffen und schätzen gelernt. Dann wären wir sogar fast in Berlin zusammengezogen in eine WG, das hat dann nicht geklappt, aber wir sind dann beide trotzdem gemeinsam in Berlin gelandet und haben dann unseren Weg gemeinsam weiter bestritten.
Und ihr habt die gemeinsame Liebe für Arminia Bielefeld. Das tut mir natürlich leid momentan für euch.
D-Radio Wissen.
Casper mit Alaska, die D-Radio Wissen Redaktionskonferenz am Donnerstagabend. Dieser Song und vor allem auch der Musiker Casper ist wichtig für Mischa Anouk, denn Casper hat ihm den Song für so eine Art Film überlassen.
Genau, ich fand, eine studentische Gruppe hat meine Novelle des Königs Pferde verfilmt und ich fand den Song unfassbar passend zu der Geschichte und habe ihn halt eben gefragt, ob wir den Song für den Trailer verwenden dürfen und er hat sofort ja gesagt und ich fand das einfach unglaublich gut und ich finde den Trailer nach wie vor super mit dem Song darunter.
Mischa Anouk ist heute Abend mein Talkgast in der Redaktionskonferenz hier bei D-Radio Wissen und wir haben wirklich so viel von dir erfahren, Mischa, von deinem Leben als Zeuge Jehova und dass du jetzt darüber ein Buch geschrieben hast. Was bedeutet dir jetzt wirklich dieses Buch?
Es ist für mich nichts weniger als das Wichtigste, was ich in meinem Leben bislang geschrieben habe. Und ich habe eine Menge Herzblut reingesteckt. Es ist natürlich, also ich betone immer wieder gerne, das Buch ist keine Abrechnung mit den Zeugen Jehovas. Es ist einfach nur meine Version der Geschichte. Ich fand es für mich wichtig, es für mich aufzuschreiben. Und daraus ist dann eben auch ein noch recht gutes Buch geworden, hoffentlich. Und ich möchte einfach zeigen, wie ich die Zeugen Jehovas erlebt habe, was ich eben bei meinen Recherchen auch noch herausgefunden habe, eingewoben eben in meine eigene Geschichte. Und ich liebe dieses Buch sehr und ich hoffe, dass es viele Leser findet und dass viele Menschen daran Freude haben. Aber ich hoffe eben auch, dass viele Menschen eben vielleicht etwas darin finden, das ihnen selber weiterhilft.
Was haben deine Eltern gesagt? Gab es schon irgendeine Reaktion von denen?
Da gab es noch keine Reaktion, da warte ich noch drauf und da muss ich einfach abwarten.
Ist das eine Sache, die dir das Herz bricht?
Ich habe mich mittlerweile damit abgefunden. Es war für mich lange Zeit sehr schwer, die Situation mit meiner Familie. Ich habe sie nicht verstehen wollen. Ich finde es nach wie vor traurig und nicht verständlich, aber ich weiß aus ihrer Perspektive heraus, warum sie es so handhaben, weswegen sie unser Verhältnis einschränken, weswegen sie ihren religiösen Glauben über unsere Beziehung stellen. Und ich weiß auch, dass ich es nicht ändern kann und ich will es auch nicht ändern. Sie haben ihre Überzeugung, die respektiere ich. Und es ist leider so, dass wir beide Verführte waren der Wachturmgesellschaft. Sie sind es nach wie vor. Ich habe mich freischaufeln können, aber die Dinge sind, wie sie sind.
Das Buch ist ein Ventil, mit dem du deine Vergangenheit aufarbeitest. Ein weiterer ist auch dein Blog, wo du natürlich viel schneller reagieren kannst. Da geht es aber auch um Verschwörungstheoretiker, Truther, Bewusstseinsmanipulation, soziale Medien. Ist das wirklich so dein Daily Business jetzt momentan, also wo du permanent dran arbeitest, oder bist du schon auch am nächsten Buch?
Nee, ich bin noch nicht am nächsten Buch. Ich habe mir fest vorgenommen, dass ich dieses Buch jetzt erstmal genieße mit all dem Drum und Dran. Aber mein Blog gehört schon zum großen Teil zu meiner Tagesbeschäftigung dazu. Und nicht nur das Blog selber, sondern eben auch die dazugehörige Facebook-Seite Indubio. Weil dort eben auch mittlerweile eine recht große Community ist, über die ich mich sehr freue, mit der ich mich total gerne austausche. Oft auch kontrovers und dann auch mal erhitzt zu verschiedenen Themen. Aber immer so, dass ich am Ende des Tages denke, Mensch, das ist cool, dass man sich mit diesen Menschen austauschen kann. Das kam eigentlich dadurch, dass ich bei der Beschäftigung zum einen mit meinem Buch, aber eben auch mit meiner Vergangenheit immer der Frage nachgegangen bin, warum habe ich das geglaubt, was ich geglaubt habe? Warum glauben die anderen das, was sie glauben? Und irgendwann führt das eben dazu, dass man gewisse Muster findet und Fehlschlüsse entdeckt, die dort sehr populär sind. Und die gibt es eben dann auch in anderen Ideologien. Ich möchte jetzt gar nicht auf irgendeine spezielle Ideologie eingehen, aber immer dort, wo Menschen glauben, eine Wahrheit gefunden zu haben, entdeckt man schnell, dass dort sehr typische Denkmuster entstehen. Und die findet man dann eben genauso bei den Zeugen Jehovas. Und deswegen hat eigentlich zum einen die Arbeit am Buch Goodbye Jehovah, aber auch die Arbeit an mir selbst in der Therapie sehr viel gebracht. Und diese Erkenntnisse versuche ich selber immer weiter auszubauen durch die Lektüre verschiedener wissenschaftlichen Forscher und eben Austausch mit anderen Skeptikern. Und das führt dann eben auch zum Austausch im Blog.
Woran glaubst du heute?
Ich glaube, dass wir als Menschen alle gut miteinander umgehen müssen, denn ich zitiere da sehr gern den leider im Syrien verstorbenen Journalisten Stephen Sotloff, der in einem Abschiedsbrief an seine Eltern gesagt haben soll, wir alle haben zwei Leben. Das zweite Leben beginnt in dem Augenblick, wenn wir begreifen, dass wir nur ein Leben haben. Und das ist das, was ich mittlerweile glaube. Ich möchte mein Leben so gestalten, wie ich es kann, für mich selbst am besten, aber auch für meine Mitmenschen. Ich betrachte mich als humanistischer Atheist, oder ich sage auch immer gern mit dem Atheisten Richard Dawkins, ich bin zu 95% Atheist und 5% Agnostiker, weil ich einfach nicht beweisen kann, dass es keinen Gott gibt. Viel wichtiger ist für mich aber, dass der christliche Gottesglaube keine Relevanz für mich besitzt. Ich werde mein Leben nicht danach ausrichten, was in einem jahrtausendealten Buch steht, sondern danach, was für uns als Menschen im gemeinsamen Zusammenleben wichtig ist und wie wir am besten miteinander leben können.
Es war ganz toll, sich mit dir zu unterhalten. Ganz herzlichen Dank, Misha Anouk.
Ich danke dir.
Goodbye, Jehovah. So heißt das Buch von Misha Anouk. Er war mein Gast in der DRadioWissen Redaktionskonferenz. Nachhören könnt ihr diese Sendung, wenn ihr auf DRadioWissen.de klickt oder auch als Podcast. Mein Name ist Manuel Unger. Ich wünsche euch noch eine schöne und spannende Nacht hier bei uns.
DRadioWissen. Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18:15 Uhr.